SR Info. Bilanz am Abend.
Volkskanzler wollte Herbert Kickl nach eigenen Worten werden. Nun landet der Chef der österreichischen Rechtsaußenpartei FPÖ wohl in der Opposition. Denn die Parteien der Mitte haben sich doch noch auf eine Koalition geeinigt. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir auf die Unionsanfrage zu Organisationen, die sich gegen rechts engagieren. Und es geht um einen Aufruf von PKK-Chef Öcalan, den bewaffneten Kampf in der Türkei zu beenden. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Im ersten Anlauf hatte es nicht geklappt. Erst nachdem es fast zu einer Regierungsbildung der konservativen ÖVP mit den Rechtsaußen von der FPÖ gekommen wäre, hat es einen Sinneswandel gegeben. ÖVP, Sozialdemokraten und liberale Neos haben sich in Österreich zu einer Koalition zusammengefunden. Heute haben sie das Bündnis verkündet und beenden damit die längste Wartezeit auf eine neue Regierung nach dem Krieg. Aus Wien, Oliver Schosch.
Nach 151 Tagen Verhandlungen in drei Verhandlungsrunden merkte man ÖVP-Chef Christian Stocker dem voraussichtlich neuen Kanzler Österreichs die Erleichterung an.
Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes.
Die erste Runde zwischen konservativer ÖVP, den Sozialdemokraten der SPÖ und den liberalen Neos war gescheitert, weil die Neos zu wenig Visionäres sahen und weil die ÖVP, vor allem die Wirtschaftslobby innerhalb dieser Partei, mit den Forderungen der Sozialdemokraten, auch Vermögen stärker zu besteuern, zunächst nichts anfangen konnte. Der damalige ÖVP-Kanzler und Spitzenkandidat Karl Nehammer opferte seine Karriere und machte den Weg frei für das Brechen seines Wahlversprechens. Doch Verhandlungen mit der rechtsradikalen FPÖ. Dabei hatte die ÖVP deren Chef Herbert Kickl selbst als Rechtsextremisten bezeichnet. Diese Verhandlungen scheiterten dann, weil Kickl als Wahlsieger nicht nur das Kanzleramt wollte, sondern auch das Finanz- und das Innenressort und die Macht über Polizei und Geheimdienst, über die EU und die Medienpolitik. Die ÖVP kam dann zum Schluss, dass Österreich kein EU-skeptisches, instabiles Land werden dürfe und startete deshalb die Neuauflage der ersten Verhandlungsrunde mit der SPÖ und den Neos. Und der Kanzler in Spee, Christian Stocker, macht auch jetzt keinen Hehl daraus, dass ihm diese Variante von Anfang an lieber gewesen war.
In Zeiten großer Herausforderungen hat Österreich seine Stärke immer aus dem Konsens der konstruktiven Kräfte gewonnen.
Nun muss die neue österreichische Regierung zunächst eine 20 Milliarden Euro Haushaltslücke schließen, um ein EU-Defizitverfahren zu verhindern. Die SPÖ konnte durchsetzen, dass dafür auch Vermögende stärker zur Kasse gebeten werden, so der SPÖ-Chef und voraussichtlich künftige Vizekanzler Andreas Babler.
Breitere Schultern können größere Lasten tragen. Deswegen freut es mich, dass die SPÖ für diese Regierung auch mit erreicht hat, dass auch die Banken, die Energiekonzerne, die Immobilienunternehmen und Privatstiftungen einen größeren Beitrag zur Budgetsanierung beitragen werden.
Allerdings werden auch die Rentner stärker belastet. Die ÖVP konnte eine restriktivere Migrations- und Integrationspolitik durchsetzen.
Wer dauerhaft bei uns leben will, muss auch unsere Werte verinnerlichen, unsere Sprache erlernen und arbeiten gehen. Deshalb führen wir ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem ersten Tag ein. Und während dieser Integrationsphase, die 3 Jahre betragen wird, wird es auch nur reduzierte Leistungen geben. Letztlich wird es auch notwendig sein, unsere Systeme zu schützen, damit sie nicht überfordert werden. Deshalb wird auch vorübergehend der Familiennachzug mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.
Der ÖVP wurde immer wieder vorgeworfen, Einfluss auf die Justiz ausüben zu wollen. Aktuell sind noch Verfahren gegen ÖVP-Politiker anhängig, unter anderem gegen den ehemaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Den Neos war deshalb wichtig und sie konnten es durchsetzen, dass der Einfluss der Politik, vor allem des Justizministeriums, reduziert wird. So Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.
Das Vertrauen in die Demokratie lebt vom Vertrauen in die Institutionen, in die Unabhängigkeit der Institutionen. Und daher freue ich mich, dass es gelungen ist, einen Konsens zu finden, dass wir gemeinsam eine Bundesstaatsanwaltschaft als Kollegialorgan, als oberste Weisungsspitze in dem Bereich Justiz einrichten werden.
An diesem Freitag soll die Aufteilung der Ministerien beschlossen werden. Für die ÖVP sind 6 vorgesehen, für die SPÖ auch 6 und für die Neos 2. Dann stimmen sich die Gremien von ÖVP und SPÖ intern über alles ab und am Sonntag wird es nochmal spannend, weil dann bei den Neos eine Mitgliederversammlung tagt. Bei den Liberalen müssen nämlich 2/3 der Mitglieder zustimmen. Wenn das klappt, dann soll die neue österreichische Regierung am kommenden Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden.
Oliver Schosch hat über die Regierungsbildung in Österreich berichtet. In Deutschland wird eine mögliche Regierungsbildung von Union und SPD gerade durch atmosphärische Störungen beeinträchtigt, bevor sie überhaupt wirklich angefangen hat. Denn auch in der SPD reißt die Empörung über die Anfrage der CDU-CSU-Fraktion zur Finanzierung von NGOs nicht ab. Auslöser dieser sogenannten kleinen Anfrage mit 551 Fragen ist Verärgerung in der Union, dass einige dieser Nichtregierungsorganisationen bei Demonstrationen gegen rechts auch die CDU kritisiert hatten, wegen der Asylabstimmung mit Stimmen der AfD. Den Zoff zwischen Union und SPD kommentiert Lissy Kaufmann.
Der Wahlkampf ist rum. Eigentlich genau die richtige Zeit, um die politischen Waffen schweigen zu lassen, die verbalen Kämpfe einzustellen und sich auf eine schnelle Regierungsbildung zu fokussieren. Was wir stattdessen erleben, sind wieder Streit, Spaltung und Gräben. Eine nicht abreißende Empörung über die Anfrage der Union zur Finanzierung von NGOs und eine SPD, die sich ihrer Mitregierungsverantwortung nicht bewusst zu sein scheint. Dabei gibt es angesichts der explosiven Weltlage Wichtiges zu tun. Dabei wäre der Zusammenhalt in Zeiten einer erstarkten AfD so wichtig. Die demokratische Mitte hat ganz offenbar den Schuss nicht gehört. Und wenn sie ihn gehört hat, dann noch immer nicht ausreichend genug ernst genommen. Sie hat die besorgniserregende Rede des amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz schon wieder vergessen, hat noch nicht verstanden, mit wem man es im Weißen Haus zu tun hat, welche Folgen das mit Blick auf den Ukraine-Krieg für Europa haben könnte und wie wichtig es gerade jetzt wäre, möglichst schnell eine stabile Regierung aufzustellen, mit Vernunft und klarem Menschenverstand und weniger parteipolitischen Spielchen. Ja, in Interviews beteuern Politiker, den Ernst der Lage erkannt zu haben. Doch man kann sie kaum ernst nehmen angesichts ihres widersprüchlichen Handelns. Sie verlieren sich im Klein-Klein, verhaken sich auf Nebenschauplätzen. Die SPD taktiert, sagt, man sei noch gar nicht sicher, ob man überhaupt mit der CDU regieren werde, wodurch die Zahlen klar zeigen, dass es keine Alternative gibt. Die Union, sie lässt unterdessen die Muskeln spielen. Ein einladender, kompromissbereiter Koalitionspartner sieht anders aus. Tiefe Gräben auch in der Debatte über die Unionsanfrage zur Finanzierung von NGOs. Gegenseitige Vorwürfe, da die bösen Linken, dort die bösen Rechten. Dabei könnte man auch ganz sachlich diskutieren, ob man am Gemeinnützigkeitsrecht etwas ändern sollte, wie es die Ampel ja mal vorhatte. Denn noch ist es eben so, dass gemeinnützige NGOs, die mit Steuergeldern mitfinanziert werden, sich nicht parteipolitisch positionieren dürfen. Was wiederum auch eine starke AfD künftig stärker ausnutzen könnte, um unliebsame Organisationen zu schwächen. Die Anfrage legt also zu Recht den Finger in eine offene Wunde, die die demokratische Mitte schnellstens gemeinsam versorgen sollte. Es braucht jetzt ein Umdenken in der Politik, eine Abkehr von alten Mustern, einen Fokus auf den Zusammenhalt. Es ist auch ein Appell an uns Medien, öfter mal den Fokus auf das Gemeinsame und das Versöhnende zu legen. Wir alle haben eine Verantwortung. Nehmen wir sie ernst.
Die Meinung von ARD-Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. Schauen wir auf eine Partei, die Stand jetzt keine Rolle bei der Regierungsbildung spielt, die Grünen. Deren Kanzlerkandidat und noch Vizekanzler Robert Habeck strebt nach dem eher mäßigen Wahlergebnis für seine Partei keine führenden Ämter mehr an. Aber im Bundestag will er bleiben, als normaler Abgeordneter. Das wirft dann doch einige Fragen auf, wenn der Mann, der eben noch das Gesicht der Grünen war, nun einfach Hinterbänkler werden soll. Ruth Kirchner über die Personalie Habeck.
Moin, liebe Leute.
Da ist er wieder, der Robert Habeck, so wie ihn seine Fans lieben.
Mir ging es so, wahrscheinlich vielen von euch auch so, dass ich das Ergebnis erstmal sacken.
In einem Video wendet sich der noch Wirtschaftsminister und Ex-Kanzlerkandidat direkt an seine Unterstützerinnen und Unterstützer, nachdem die Grünen am Sonntag mit 11,6% der Stimmen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Auch für Habeck persönlich ein schwerer Schlag.
Ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit, mit mir und auch mit meiner Familie alles zu bereden, was alles ansteht. Ich glaube, so ähnlich werden auch viele Gespräche an vielen Küchentischen im Moment geführt werden. Das passiert eigentlich jetzt gerade. gerade in Deutschland und in Europa.
So kennt man ihn. Robert Habeck, der Kandidat am Küchentisch, der nahbar sein will, nicht zynisch, dicht dran an den Menschen und der dabei doch das große Ganze, die Weltlage im Blick hat. Die Tage zuvor war ein anderer Habeck in der Öffentlichkeit zu sehen. Einer, der angefasst und beleidigt wirkte vom Wählervotum.
Das Angebot war top, die Nachfrage war nicht so dolle, wie wir es vorgestellt haben.
Das klang nach alles richtig gemacht im Wahlkampf, nur das Wahlvolk hat es nicht verstanden. Grüne Arroganz? Habeck wirkte dünnhäutig und müde vom Wahlkampf, der Niederlage, vielleicht auch erschöpft von seinen eigenen Ansprüchen, ein anderer Politikertyp sein zu wollen, nämlich kritikfähig, nachdenklich, lösungsorientiert und einer, der Verantwortung übernimmt, auch für schlechte Wahlergebnisse.
Ich wollte immer ein Politiker sein, der nicht an der Macht klebt,
sagt er jetzt in seinem Video.
Deswegen habe ich gesagt, dass ich jetzt in dieser nächsten Phase, in dem nächsten Kapitel, das die Grünen schreiben werden, nicht eine nächste Führungsposition beanspruche.
Habeck also nur noch einfacher Abgeordneter. Der Gestalter, Pragmatiker und Machtmensch nur noch Hinterbänkler, der Bücher schreibt. Seine Fans machen seit Tagen mobil. Lieber Robert, heißt es in einem offenen Brief. Hoffnungsträger dürfen nicht gehen. Über 400.000 Menschen haben bislang online unterschrieben. Balsam auf der Seele des Robert Habeck. Er, der seit über 12 Jahren Minister ist, erst in Schleswig-Holstein, dann im Bund, wird offenbar noch gebraucht. Auch in seiner Partei.
Ich meine, Robert Habeck ist ein Ausnahmepolitiker, wahrscheinlich eines der größten Talente seiner Generation.
Lobt überschwänglich Ex-Parteichefin Ricarda Lang vom linken Flügel der Grünen. Andere sprechen von der drohenden Habeck-Lücke.
Er ist für viele Menschen in unserem Land eine sehr wichtige Identifikationsfigur und es ist auch gut, wenn das so bleibt.
Sagt die grüne Umweltministerin Steffi Lemke. In der Partei keine laute Kritik an Habecks Person, seinen Alleingängen oder an all dem, was ihn in anderen politischen Lagern zu einer Hassfigur gemacht hat. Das Heizungsgesetz, unausgegorene Vorschläge zu Abgaben auf Zinserträge, ein manchmal fast pastorales Predigen des Habeckschen demokratischen Weges. Ob all das jetzt vorbei ist? Bei den Grünen heißt es, wenn Habeck künftig eine Rolle spielen möchte, wird er sie bekommen. Er selbst lässt sich nicht in die Karten schauen. Sein Bundestagsmandat hat er angenommen, vorerst. Und er beendet sein Video mit so einem typischen Habeck-Satz, der wieder mal alles offen lässt.
Denkt daran, Reisen sind nie zu Ende. Diese Reise geht weiter und reist weiter mit der Haltung, die wir uns erarbeitet haben, der Zuversicht.
Robert Habeck im Beitrag von Ruth Kirchner. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Die heute verkündete Auflösung der kurdischen PKK ist gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Stefanie Balle.
Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen hat der Generalbundesanwalt den mutmaßlichen Täter angeklagt. Dem Syrer wird unter anderem dreifacher Mord vorgeworfen. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ist der Angeklagte Anhänger des Islamischen Staates. Aus dieser Ideologie heraus habe er sich entschlossen, im vergangenen August auf dem Solinger Stadtfest einen Anschlag zu begehen. Zuvor habe er über einen Messenger-Dienst mit einem unbekannten IS-Mitglied Kontakt gehabt. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun entscheiden, ob er die Anklage zulässt. Der Bund hat eine Anlaufstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen, Lügen und Desinformation eingerichtet. Nach Angaben des Familienministeriums in Berlin ist die neue Stelle Beratungskompass Verschwörungsdenken seit heute online und per Telefon erreichbar. Die Beratungsstelle soll vor allem ein vertrauliches Erstgespräch ermöglichen, sowohl für direkt Betroffene als auch für deren direktes Umfeld. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen sagte, wenn Menschen Verschwörungserzählungen verbreiteten, dann könne dies auch deren Familien, Freunde und Kollegen schwer belasten. Der Grünen-Politiker Gelbhaar fordert vom Sender RBB 1,7 Millionen Euro als Ausgleich für die Folgen fehlerhafter Berichterstattung. Nach Angaben eines RBB-Sprechers geht das aus einem Schreiben von Gelbhaars Anwalt an den Sender hervor. Darin würden Ansprüche auf Geldentschädigung und Schadenersatz gestellt. Diese seien unangemessen. Anders als dargestellt habe Gelpart zum Zeitpunkt der monierten Berichterstattung bereits auf einen Platz auf der Landesliste der Grünen für den Bundestag verzichtet gehabt. Der RBB räumte aber schwerwiegende Fehler über Belästigungsvorwürfe gegen Gelpart ein. So sei die Identität einer vermeintlichen Zeugin nicht ausreichend überprüft worden. In Losheim geht der Streit zwischen dem parteilosen Bürgermeister Hart und dem Gemeinderat weiter. Die Fraktionen von CDU, SPD und Grün-Alternativer Liste haben Hart erneut zum Rücktritt aufgefordert. In einer gemeinsamen Anzeige im Mitteilungsblatt der Gemeinde entziehen sie Hart wegen gravierender Probleme bei der Zusammenarbeit das Vertrauen. Die Erklärung wurde von 29 der insgesamt 33 Gemeinderatsmitglieder sowie von allen 12 Ortsvorstehern unterzeichnet. Die Fraktionen reagieren damit auf eine schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters. Darin hatte Hart erklärt, die Rücktrittsforderung sei eine Inszenierung einer Handvoll Personen.
Seit gestern kann man sich Donald Trumps Weltsicht in 33 Sekunden vor Augen führen. In einem KI-generierten Video auf seinem Account auf der Plattform Truth Social, die ja auch ihm gehört, ist der kriegszerstörte Gazastreifen als Immobilienglitzerwelt zu sehen. Im Mittelpunkt eine überlebensgroße Trump-Statue in Gold und viele kleine, die der geneigte Besucher dann offenbar erwerben soll. Wenn morgen Volodymyr Zelensky nach Washington kommt, zeigt der reale Donald Trump dann wohl per Unterschrift, was ihm in der Ukraine am wichtigsten ist, die Rohstoffe. Da kann man sich schon fragen, was die Besucher aus Europa in Washington diese Woche noch bewirken können. Nach Frankreichs Präsident Macron trifft Trump jedenfalls in diesen Minuten den britischen Premier Keir Starmer. Christoph Pressel.
Keir Starmer ist in einer schwierigen Lage. Er will auf US-Präsident Donald Trump einwirken, aber Druck ausüben kann er nicht. Damit die Gespräche im Weißen Haus etwas einfacher werden, hat er vor seiner Abreise eine deutliche Erhöhung des britischen Verteidigungshaushaltes angekündigt.
I have announced the biggest sustained increase in defense spending since the end of the Cold War.
Er habe den größten Anstieg des Wehretats seit dem Kalten Krieg auf den Weg gebracht, sagte Starmer. Die Ausgaben sollen bis 2027 auf 2,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung steigen, von derzeit 2,3%. In den Jahren nach 2027 soll dieser Betrag weiter wachsen, bis auf 3%. Diese Zielmarke ist deutlich höher als die vieler europäischer Partner. Um diesen Anstieg zu finanzieren, wird die Entwicklungshilfe gekürzt. Der britische Haushalt ist massiv unter Druck. Es fehlen Einnahmen für dringend erforderliche Investitionen.
Yes, it's true. President Trump thinks we should do more. And I agree with him.
Präsident Trump sei der Ansicht, die Europäer müssten mehr tun und er stimme dem zu, sagte Starmer auf einer Pressekonferenz. Die Ankündigung ist auch ein Signal an die europäischen Partner, die Starmer für den kommenden Sonntag nach London eingeladen hat. Sie sollen dem britischen Vorschlag folgen und so möglicherweise Trump besänftigen. Aber kann das gelingen? Denn um Zahlen allein geht es nicht. Seit Tagen bereits wird diskutiert, ob die Europäer eine Friedenstruppe aufsetzen können. Und vor allem, wie stark diese sein müsste. Und die Briten müssen gerade selbst feststellen, dass selbst eine Erhöhung auf 2,5% die Einsparungen der vergangenen Jahre nicht ausgleichen kann. Möglicherweise beeindrucken also die höheren Verteidigungsausgaben Trump gar nicht, wenn er schlicht und ergreifend Taten sehen will, die die Europäer nicht umsetzen können. Keir Starmers Funktion als Brückenbauer zwischen Europa und den USA ist genau deswegen so heikel. Und trotzdem dürfte Starmer viel fordern, dass die Ukrainer in die Friedensgespräche mit eingebunden werden zum Beispiel. Und der Labour-Politiker hat in den vergangenen Tagen davon gesprochen, dass die USA eine Garantiemacht sein sollten. Angesichts des Zustands der Europäer ginge das auch gar nicht anders. Keir Starmer ist bewusst, wie ernst die Lage derzeit ist. Aber er steht auch zwischen den Stühlen. Er braucht Donald Trump, nicht nur sicherheitspolitisch. Nach wie vor bemüht sich die britische Regierung um gute Handelsbeziehungen mit den USA. In erster Linie geht es darum, den US-Zöllen zu entkommen. Andererseits vertritt Starmer ähnliche Sicherheitsinteressen wie die Europäer. Die aggressive Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin ende nicht in der Ukraine, sagte Starmer. Russische Spionageschiffe in unseren Gewässern sind eine Bedrohung. Russische Flugzeuge dringen in unseren Luftraum ein. Russische Cyberattacken treffen unseren Gesundheitsdienst. Und gerade einmal 7 Jahre ist es her, dass es einen Angriff mit einem chemischen Kampfstoff auf englischem Boden gab. Damals vergifteten russische Kräfte einen Doppelagenten und seine Tochter in England.
Christoph Plössl hat berichtet. Und wir bleiben fast beim Thema, denn heute ist es genau 10 Jahre her, dass Boris Nemtsov ermordet wurde. Ganz in der Nähe des Kreml, in dem der ehemalige stellvertretende russische Ministerpräsident früher ja durchaus öfter mal war, bevor er das wurde, was wir gerne Kreml-Kritiker nennen. Nemtsov war nicht nur ein Kritiker der Krim-Annexion und der russischen Aggression gegen die Ukraine, er machte Putins Politik dafür verantwortlich, dass die Menschen in Russland um ihren Wohlstand gebracht würden. Stefan Lack.
Am Ende des Jahres 2015 äußerte sich der russische Präsident Putin zu Nemtsov und distanzierte sich von dem Mord, dem einer seiner schärfsten Widersacher zum Opfer fiel.
Unsere Beziehungen waren nicht immer schlecht. Ich selbst wollte es mir nie mit ihm verderben. Er schlug den Weg des politischen Kampfes, persönliche Angriffe und so weiter ein. Aber ich bin daran gewöhnt. Er war nicht der Einzige. Aber das bedeutet gar nicht, dass ein Mensch dafür umgebracht werden soll. Ich werde das nie akzeptieren.
An den Beteuerungen des Kreml-Chefs gibt es nicht nur in Reihen der russischen Opposition von Anfang an erhebliche Zweifel. Der Tatort direkt vor den Toren des Kreml sei nicht zufällig ausgewählt worden. Ein Ort, der so gut überwacht wird wie kaum ein anderer in Russland, dies sei eine indirekte Botschaft, so die Einschätzung vieler Beobachter. Mit Nemtsov sei ein für Putin unbequemer Widersacher aus dem Weg geräumt worden. Der russische Oppositionelle Vadim Karamossa, mittlerweile im Ausland im Exil, war ein enger Freund Nemtsovs. Auf Karamossa wurde 3 Monate später nach dem Mord an Nemtsov ein Giftanschlag verübt, den er knapp überlebte. Bei einer Gedenkfeier für Nemtsov sagte Karamossa im Februar 2021:
Es gab tatsächlich sehr viele Gründe, warum Nemtsov für die regierenden Machthaber gefährlich war. Er konnte hervorragend mit Menschen umgehen und Demos mit mehreren tausenden Teilnehmern organisieren. Er konnte Wahlen gewinnen, was für die Opposition in einem autoritären Land so gut wie unmöglich sein sollte.
Anfang der 90er Jahre war Nemtsov ein aufstrebender junger und unbelasteter Politiker ohne Sowjetvergangenheit. Er wurde mit 32 Jahren in Nischni Nowgorod jüngster Gouverneur und setzte demokratische Reformen durch. Unter dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin gelang ihm sogar der Aufstieg zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Nach den manipulierten Parlamentswahlen 2011 war Nemtsov einer der prominenten Köpfe der Protestbewegung und ging mit Putin hart ins Gericht, wie zum Beispiel bei einer Kundgebung zur Unterstützung der Punkband Pussy Riot im Sommer 2012.
Er hat eigentlich Angst vor allem, vor seinem eigenen Volk, und er hat tierische Angst vor Protestaktionen. Er ist permanent in einem Hysteriezustand. Er leidet an Spionagemanie, eine Art Verfolgungswahn. Er ist ein Mann mit vielen Komplexen und krankhaftem Misstrauen. Und es ist ein Unglück, dass er uns ewig regieren will.
Kurz vor seinem Tod hatte Nemtsov zu einer großen Protestaktion aufgerufen unter dem Motto »Für die Liebe gegen den Krieg«, die am 1. März 2015 stattfinden sollte. Nemtsov war nicht nur ein Kritiker der Krim-Annexion und der russischen Aggression gegen die Ukraine, er prangerte Korruption auf höchster Regierungsebene an und machte Putins Politik des Machterhalts um jeden Preis dafür verantwortlich, dass die Menschen in Russland um ihren Wohlstand gebracht würden. Für die russische Opposition war Nemtsov ein Hoffnungsträger, noch bevor Alexei Nawalny später ins Rampenlicht rückte. Das Gedenken an Nemtsov in Russland bleibt, wenn auch unter erschwerten Umständen. Immer wieder legen vereinzelte Menschen Blumen an der Stelle auf der Moskwa-Brücke nieder, wo Nemtsov vor 10 Jahren ermordet wurde. Und immer wieder entfernen Beamte diese Blumen. Die Bitte, die Bolschoi-Morowetzki-Brücke in Nemtsov-Brücke umzubenennen oder in Moskau eine Gedenkstätte für ihn einzurichten, wurde abgelehnt.
Man soll seine Worte wägen, aber heute ist wohl wirklich ein historischer Tag für die Türkei. Und so war auch im Vorfeld schon von einer historischen Erklärung die Rede, die der inhaftierte Kurdenführer Abdullah Öcalan heute abgeben sollte. Der Anführer der PKK war vor fast 26 Jahren gefasst worden und sitzt seitdem in Einzelhaft. Er war unter anderem wegen Hochverrats zunächst zum Tode verurteilt worden und entging durch die Abschaffung der Todesstrafe in der Türkei jedoch seiner Hinrichtung. Und nun wurde also erwartet, dass Öcalan seine Anhänger dazu aufrufen könnte, nach jahrzehntelangem blutigen Konflikt zwischen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK und dem türkischen Staat die Waffen niederzulegen. Frage an unseren ARD-Korrespondenten Christian Buttgereit in Istanbul. Was hatte Öcalan denn nun genau mitzuteilen und wie hat er das getan?
Ja, er konnte es nicht selber sagen. Er ließ eine Erklärung vorlesen bei einer Pressekonferenz in Istanbul. Das geschah durch Mitglieder der DEM-Partei, der pro-kurdischen Partei der Türkei. Die hatten eigentlich auch vorgehabt, eine Videobotschaft von Öcalan zu zeigen, aber das wurde dann vom Justizministerium nicht erlaubt. Also waren sie heute Morgen auf der Gefängnisinsel Imralı und haben eben dieses Schreiben mitgebracht von Öcalan. Und darin lässt er verlauten, dass die Hauptaufgabe heute daran bestehe, die historischen und inzwischen sehr zerbrechlichen Beziehungen zwischen Türken und Kurden neu zu ordnen, durchaus im Geiste der Brüderlichkeit, wie er schreibt. Ziel sei die Bildung einer demokratischen Gesellschaft in der Türkei und deshalb rief er auf, die Waffen niederzulegen und den demokratischen Kampf auf politischer Ebene fortzusetzen und die PKK an sich solle sich auflösen.
Ist denn Öcalan überhaupt nach wie vor die entscheidende Figur bei der PKK, sodass er das entscheiden kann?
Also bei der PKK, wenn wir da jetzt mal vor allen Dingen auf dem kurdischen Gebiet, auf dem türkischen Gebiet bleiben, kann man das so sagen. Öcalan ist derjenige, auf den man noch hört. Es ist für die DEM-Partei immer ein bisschen schwierig, auch mit Öcalan in Kontakt zu treten, weil diese Partei sich einerseits von der PKK distanzieren muss, um nicht zum Sprachrohr zu werden. Dann würde sie wegen Terrorpropaganda wahrscheinlich schnell angeklagt bzw. verboten. Und auf der anderen Seite weiß diese Partei auch, dass die Menschen eigentlich die Worte Öcalans ernster nehmen als die Worte der Parteivorsitzenden. Also insofern kann man sagen, für die Türkei auf jeden Fall, da ist Öcalan der entscheidende Mann. Es gibt natürlich auch Kurden im Nordirak, in Nordsyrien. Im Nordirak, da hat die PKK ja auch noch gekämpft oder kämpft auch jetzt noch gegen das türkische Militär, von dem sie da häufig bombardiert wird. Im Nordirak gab es ja eine Art kurdische Autonomie, die ist weiterhin recht stabil. In Nordsyrien sieht die Sache anders aus und da ist immer die Frage, wirkt auf diese Kurden außerhalb der Türkei tatsächlich ein Aufruf von Öcalan? Da gibt es durchaus Zweifel.
Wie ist es denn überhaupt zu dieser Erklärung Öcalans gekommen? Sie kam ja jetzt heute nicht überraschend.
Nein, angestoßen wurde das, was wir jetzt erleben, vom ultranationalistischen Koalitionspartner von Staatspräsident Erdogan, dem MAP-Vorsitzenden Devlet Bahçeli. Das war eine Überraschung, als der im vergangenen Oktober vorgeschlagen hatte, dass Öcalan auf Bewährung freigelassen werden könnte, sollte die PKK der Gewalt abschwören und sich auflösen. Ob Öcalan nun tatsächlich freikommt, das ist überhaupt nicht bekannt. Dazu würde heute auch nichts gesagt. Aber man muss natürlich auch sehen, welche Interessen hat der türkische Staat daran, dass Öcalan so einen Aufruf verbreitet. Natürlich ist dieser militärische Konflikt blutig mit großen Verlusten verbunden auf beiden Seiten. Aber es ist auch so, dass die Kurden einfach in der Türkei ein großes Gewicht ausmachen, auch politisch. Das heißt, der Staatspräsident braucht 50%, um gewählt zu werden. Und wenn Erdogan sich noch einmal wählen lassen wollte, braucht er eine Verfassungsänderung. Dafür braucht er eine Zweidrittelmehrheit. Das dürfte ohne die Stimmen der Kurden schwierig werden. Also deshalb wird eben auch vermutet, dass es da eine Art Schamoffensive gibt, um dieses Ziel zu erreichen, einer weiteren Amtszeit für Präsident Erdogan. Und das andere ist natürlich die geopolitische Lage im Neuen Osten, im Nahen Osten, wo vieles in Bewegung gekommen ist und wo die türkische Regierung möglicherweise auch ein gutes Zeitfenster jetzt sieht, die Dinge neu zu sortieren.
Nun haben in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ja auch in Deutschland viele Kurden Asyl gesucht wegen der Repressionen in der Türkei. Wie ist denn die Lage der Kurden heutzutage?
Das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Es gibt viele Kurden, die leben sehr unauffällig in den Großstädten der Türkei, die sich auch wahrscheinlich nicht täglich mit der Frage beschäftigen, bin ich Kurde oder nicht, und ihr Umfeld das auch nicht tut. In den kurdisch geprägten Regionen im Südosten ist die Sache anders. Da sind auch Repressionen zu spüren. Wir merken das eben auch immer, wenn zum Beispiel demokratisch gewählte Bürgermeister abgesetzt werden und durch Zwangsverwalter ersetzt. Das ist seit der vergangenen Kommunikation Kommunalwahl in vielen Fällen passiert. Wir hören eben auch von Kurden, die sagen, wir fühlen uns halt vom türkischen Staat überhaupt nicht vertreten. Unsere Fürsprecher, das sind die PKK oder das ist die YPG in Syrien. Also da gibt es immer noch natürlich Beschränkungen, auch was die den Gebrauch der türkischen Sprache, der türkischen Musik gibt. Das sind viele Verbesserungen, die da in den letzten Jahren erreicht wurden, die zum Teil aber auch schon wieder zurückgenommen wurden. Also deshalb ist auch gerade im Südosten heute die Spannung sehr groß gewesen, was tatsächlich Öcalan erklärt und natürlich die Neugier auch sehr groß, was am Ende daraus resultiert.
Informationen live aus Istanbul von ARD-Korrespondent Christian Buttgereit. Vielen Dank dafür. Schauen wir noch aufs Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht wechseln sich dichte Wolken samt Regen, Schnee und Graupelschauern mit größeren Auflockerungen und trockenen Phasen ab. In der Nacht Tiefstwerte von 3 bis 0 Grad. Auch morgen am Freitag wechselhaft dichte Wolken, Regen, auch mal trockene Phasen und etwas Sonne. In höheren Lagen teils Schnee. Zum Abend wird's trockener. Höchstwerte morgen 5 bis 9 Grad. Und das war sie, die SR-Info-Bilanz am Abend. Tschüss.